Ja, ein herzlicher guten Morgen noch einmal von dieser Stelle. Ich habe mich gefreut über dieses Lied, wo zweimal sowohl im Vers als auch im Refrain von Glaube, Liebe und Hoffnung geschrieben steht und wo wir davon gesungen haben. Für Glaube, Liebe und Hoffnung stehen ja auch Symbole für den Glauben, das Kreuz, die Liebe, das Herz und für die Hoffnung der Anker. Ich wusste von dem Lied, habe ich gesagt, da ziehst du dein Hoffnungshemd an, wo eben dass diese Symbolik hier drauf ist. Der Anker, das Herz und das Kreuz. Und mit etwas Fantasie könnte man vielleicht noch Ochs und Esel da erkennen, symbolhaft für die Tiere an der Krippe. Das ganze Evangelium hier auf diesem Hemd. Aber was nützt es, wenn das nur hier drauf ist und nicht in mir, in uns drin? Da haben wir gesungen, dann ist er tot und wir selbst sind betrogen. Wenn unser Glaube nicht in uns ist und in uns lebt. Ja, habt ihr schon mal jemand bestochen? Habt ihr schon mal Geschenke verteilt oder durch Freundschaftsdienste anderer Wohlwollen erkauft oder sie zum Schweigen verpflichtet? Ich habe das schon gemacht. Da kommt mir immer wieder das Bild aus Kindertagen vor die Augen und in den Sinn. Es war kurz nach meinem Schulanfang. Meine Schwester hatte eine Fußverletzung. Sie reagierte sehr schmerzempfindlich auf Berührung und mir wurde eingeschärft: Und pass ja auf, dass du deiner Schwester nicht wehtust. Diese Worte hatte ich immer in den Ohren. Und dann war es passiert, beim Spielen bin ich ihr unsanft auf den Fuß getreten. Und ich sehe heute noch ihr schmerzverzerrtes Gesicht und ihren Schrei. Der tönt noch in meinen Ohren. Ja, das hat mir leid getan. Aber vielmehr hatte ich Angst vor der Strafe. Eltern waren zum Glück nicht da. Aber ich wusste, sie rennt irgendwann hin und petzt das. Und dann werde ich bestraft. Irgendwas gibt's da. Und ich wollte das irgendwie wieder gut machen, sie beschwichtigen. Na, solange wie es wehgetan hat, war das recht schwierig. Aber ich habe dann ihr gesagt, komm mal mit, hier kannst du was aus meiner Zuckertüte aussuchen. Ja, da habe ich etlichen Tribut gelassen und der Friede war wieder hergestellt. Wir waren wieder versöhnt. Das soll auch unser Thema sein heute, an diesem Sonntag. Und wir wollen zum Thema Versöhnung uns einen Bibeltext lesen aus dem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth. Zweiten Korinther, Kapitel 5, ab Vers 18, ist überschrieben mit der Dienst der Versöhnung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort von der Versöhnung und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Eine Aufforderung der Bibel, in den Dienst Jesu zu treten, Botschafter zu werden. Botschafter zu werden für die Versöhnung, die Gott uns, den Seinen und natürlich allen Menschen anbietet. Und es wird jetzt keine strenge Textauslegung sein, sondern es wird ein Themenvortrag sein. Und ich werde an verschiedenen Beispielen aus der Geschichte und aus der Bibel darlegen, wie Versöhnung aussehen kann, wie Versöhnung gelebt werden kann. Ja, und ein Mensch braucht oft lange, bis er ein Fehlverhalten in seinen Auswirkungen begreift. Bei meiner Schwester war es einfach, lag sofort auf der Hand. Schmerzen bereitet und Mir war sofort klar, du hast ja etwas ganz Schlimmes angerichtet. Wo es eigentlich unabsichtlich war, aber auch unbeabsichtigte Sünden, unbeabsichtigtes Fehlverhalten ist Schuld. Und wo wir unversöhnt vielleicht mit unseren Mitmenschen leben, wo Neid, Eifersucht und Streit unser Denken beherrschen, vergiften wir nicht nur unseren Geist und unsere Seele. Nein, wir schädigen auch wichtige Organe unseres Körpers. Denken wir zum Beispiel, wenn wir hören, da kommt einem die Galle hoch. Oder das ist mir auf den Magen geschlagen. Oder bei diesen und jenen Dingen, wenn ich da mitmachen soll und wenn ich dort Ja sagen soll, da habe ich große Bauchschmerzen. Und Psychotherapeuten, die weisen darauf hin, dass viele Krankheiten aus menschlicher Unversöhnlichkeit heraus entstehen. Wenn da Dinge zwischen mir und meinen Mitmenschen, meinem Mitbruder, meiner Mitschwester sind, die jahrelang anhalten, dann kommt irgendeine Wurzel der Bitterkeit hoch, was auch mich körperlich schädigt. Und Menschen leben aber auch unversöhnt mit sich selbst. Menschen nehmen ihre Grenzen und Schwächen nicht an. Wir lehnen uns gegen manche unserer Lebensumstände auf. Mit vielem, was wir tun, sind wir unzufrieden. Dann kommen wir zu dem Urteil, ich kann mich eigentlich selbst nicht so richtig leiden. Das Hauptproblem aber ist, dass Menschen nach ihren eigenen Maßstäben leben, entscheiden und urteilen, ohne sich um die guten Weisungen Gottes und die berechtigten Interessen ihrer Mitmenschen zu kümmern. Und hier fordert uns die Bibel auf, seid Botschafter an Christi Stadt. Predigt die Versöhnung und lebt auch die Versöhnung. Die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung mit euren Mitmenschen, mit euren Brüdern und Schwestern und die Versöhnung auch mit euch selbst. Auch dort müsst ihr versöhnt sein. Von Friedrich Nietzsche, dem Philosophen, stammt ja der Ausspruch, ich würde gern an den Versöhner, also an Jesus, glauben, wenn die Versöhnten, also wir, versöhnter aussehen würden. Ja, fühle ich mich auch getroffen, oftmals so niedergeschlagen, ausgepowert. Und da soll ich etwas ausstrahlen von der Versöhnung, von der Freude, die in mir ist, von dem Glauben und der Liebe und der Hoffnung. Soll ich etwas weitergeben. Das, was hier zu sehen ist und was in mir ist, soll auch erkennbar sein. Ich bringe jetzt mal ein Versöhnungsbeispiel aus der Geschichte. Es liegt schon 950 Jahre zurück. Wer schon mal auf der Ruine der Harzburg war, im Harz, wird dort vielleicht eine Gedenksäule gesehen haben, auf der ist eine Schrift eingemeißelt. Da heißt es, nach Canossa gehen wir nicht. Es ist ein Ausspruch Otto von Bismarcks. Was hat es mit Canossa auf sich? Der deutsche Kaiser Heinrich IV. Hatte sich mit dem Papst Gregor überworfen. Hat gesagt, deine Wahl erkenne ich nicht an, also die Wahl des Papstes, die verlief nicht nach den Regeln, sondern du bist per Volkswillen gewählt worden. Die Wahlordnung ist nicht eingehalten. Und daraufhin hat der Papst ihn einfach exkommuniziert. Eben aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ja, was wird es jetzt geben? Kampf oder Versöhnung? Heinrich IV., der deutsche König, zog nach Italien, natürlich nicht allein, er hatte eine Schutztruppe dabei und in Norditalien trafen sie aufeinander. Der Papst befand sich gerade auf der Burg Canossa, da hieß es, Heinrich ist im Anmarsch. Also Zugbrücke hoch, Türen zu, höchste Gefechtsbereitschaft. Wir müssen sehen, was kommt. Ja, was passierte? Ein Zeitzeuge berichtete, hier stand er, der 26-jährige deutsche König. Ist jemand etwa 26 Jahre alt? Also so alt war damals der deutsche König, Heinrich IV. Hier stand er, nach Ablegung der königlichen Gewänder, ohne alle Abzeichen der königlichen Würde, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, im Büßerhemd, barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am zweiten und am dritten Tag. Endlich am vierten Tag wurde er zu Gregor vorgelassen. Und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich vom Bann losgesprochen. Welch ein versöhnliches Ende. Kein Kampf, kein Gefecht, kein Blutvergießen, sondern Versöhnung. Aber das hat den deutschen König etwas gekostet. So kalt wie bei uns ist es im Januar, das ist also im Januar gewesen, in Italien nicht. Aber die Temperaturen sinken doch unter den Gefrierpunkt und es liegt vielleicht sogar Schnee. Und da stand er barfuß in der Kälte und er hält es aus. 3 Tage ohne Essen tagsüber und wartet. Wartet darauf, eingelassen zu werden im Büßerhemd. Er zeigt ganz deutlich, mir tut es leid, ich möchte Frieden schließen. War es nun wirklich Versöhnungsbereitschaft oder politisches Kalkül? Haben ihm seine Berater gesagt, es ist besser, du gibst klein bei. Wir wissen es nicht. Nur Gott kann letztlich in das Herz eines Menschen sehen und ihn beurteilen. Jedenfalls der Ausgang war Versöhnung. Denn der Papst war ja unterwegs zum Reichstag nach Worms und wollte dort Heinrich absetzen lassen. Das wusste Heinrich nicht. Ich bin auch überzeugt, dass die beiden sich bis dahin nicht kannten. Aber gut, dass sie sich hier die Hand gereicht haben und als versöhnt auseinander gingen. Und Heinrich wurde wieder aufgenommen in die Gemeinde. Der Kirchenbann wurde aufgehoben. Aber der Gang nach Canossa wurde zum Synonym für eine bußfertige Haltung. Was bedeutet das heute, wenn es heißt, der Gang nach Canossa? Wenn du in deiner Schule vielleicht zum Direktor gerufen wirst, weil du irgendetwas verbockt hast, dann ist das nicht der Gang nach Canossa. Denn du musst ja dahin kommen. Wenn du aber von selbst zu deinem Direktor gehst und sagst, mir tut's leid, was ich getan habe. Ich bitte um Entschuldigung, ich möchte mich versöhnen mit dem, den ich verletzt habe. Dann ist das ein Gang nach Canossa. Und auch nicht, wenn der Chef dich zu dir ruft. Sie sollen mal zum Personalchef kommen. Das ist das auch nicht der Gang nach Canossa, weil das dann eine Pflicht ist, eine Pflichtübung. Aber wenn du selbst zum Chef gehst und sagst, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Dann ist das auch ein Gang nach Canossa. Oder auch der Gang zur Schwester und zum Bruder. Oder auch zum Ehepartner, zu den eigenen Kindern, die Kinder zu den Eltern. Das sind alles Gänge nach Canossa. Und Canossa liegt manchmal gar nicht weit entfernt von uns, vielleicht sogar nur im Bett nebenan. Aber hingehen ist wichtig. Nicht hingehen müssen, sondern hingehen wollen. Versöhnung, was bedeutet das eigentlich? Im Herkunftswörterbuch steht, dass dieses Wort früher Versöhnung hieß. Und erst später hat sich der mundartliche Sprachgebrauch Versöhnung durchgesetzt. Es ist also nicht so, dass vielleicht der Vater und der Sohn sich versöhnen, wieder eben dass das Wort Sohn da drin steckt, sondern es steckt darin das Wort Sühne. Pflichtung, Friede, Wiedergutmachung. Und es gehört bei Buße auch eine gewisse Haltung dazu. Bei Heinrich haben wir das gesehen. 3 Tage ausgeharrt, barfuß vor der Burg. Ohne Schutz, ganz allein. Als Versöhnte haben wir vorhin am Tisch des Herrn gesessen. Nicht direkt, der Tisch war vor uns, aber wir waren alle eingeladen zu diesem Versöhnungsmahl, was der Herr uns bereitet hat. Der Jesus, der sagt auch mal etwas zu diesem Mahl. Ich lese dir eine Stelle aus Matthäus 5, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar, also wenn wir Dank opfern unserem Gott und dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und komm und bringe deine Gabe dar. Komm mit deinem Bruder schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Ich habe jetzt schon 3-mal Brot und Kelch vorübergehen lassen. Aber das hat hygienische Gründe, weil ich erkältet bin seit 3 Wochen. Natürlich werden sich vielleicht manche fragen, wir haben dich beobachtet. Und das ist gut, einerseits, wenn ich von mir selbst sage, warum, und der andere, der sich vielleicht wundert, auch mal fragt, sag mal, hast du ein Problem? Warum? Ich möchte es gerne wissen. Dass wir ganz einfach offen in dieser Frage auch miteinander umgehen. Dass wir mit gutem Gewissen zur Mahlfeier gehen. So wie es auch im Hebräer 10 heißt. Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ja, unser Gewissen spielt eine große Rolle bei dem, wie wir uns verhalten, in unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen, zu unseren Brüdern und Schwestern. Und wir werden jetzt mal einen Monolog hören, wo ein Mensch Zwiesprache hält mit sich selbst.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Gern.
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Nein, nein, ich denke daran.
Der dir all deine Sünden vergibt.
Moment, meine Sünden sind auch deine Sünden. Das wollen wir doch mal festhalten. Ich bin nicht bereit, als arme Seele die Verantwortung dafür allein zu übernehmen.
Reg dich nicht auf, ich übernehme ja die Verantwortung. Obwohl ich meine, lassen wir das.
Sprich's nur aus, gerade beim Thema Sünde, über das die Menschen fast nie miteinander sprechen, sollten wir beide wenigstens offen drüber reden, unter uns.
Ich meine, du trägst ein gehöriges Maß an Mitschuld, liebe Seele, an allem, was schiefgelaufen ist.
Wer trifft denn hier die letzten Entscheidungen? Das bist du doch, der souveräne Mensch mit klarem Verstand und freiem Willen.
Willst du jetzt bestreiten, dass du zuweilen massiven Einfluss nimmst auf diese freien Entscheidungen?
Naja, das kommt mal vor. Aber hauptsächlich trägst du...
Aber da sieht man mal wieder, wie du es immer machst. Dauernd mäkelst du an mir rum und bedrängst mich. Und wenn etwas verkehrt gelaufen ist, soll ich die Konsequenzen allein auf mich nehmen.
Das finde ich gemein, dass du sowas sagst. Nimm es sofort zurück.
Warum sollte ich?
Sonst quäle ich dich heute Abend, wenn du nicht einschlafen kannst, über das Gewissen.
Hey, warte mal, Seele. Da fällt mir was ein. Besser auf.
Was denn?
Wir sind doch blöd. Warum machen wir uns eigentlich gegenseitig Vorwürfe? Ist doch gar nicht nötig.
Das musst du mir erklären.
Warum streiten wir uns über Sünde, die längst weg ist?
Weg?
Ja, vergeben, der dir all deine Sünden vergibt, steht hier im Psalm 103.
Tatsächlich? Streit um nichts? Aber bist du sicher, dass alles vergeben ist? So ausgelöscht und ungültig?
Klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er alles vergibt.
Bekennen?
Ja, zugeben.
Es stimmt schon, ich habe auch. Na, ich meine, du warst nicht alleine.
Ja, danke für dieses kurze Zwischenspiel. Ich quäle dich heute Abend mit deinem Gewissen, mit dem Gewissen, dass du nicht einschlafen kannst. Ist das euch schon mal so gegangen? Nicht einschlafen können wegen eines schlechten Gewissens? Weil da eine Schuld da ist, die noch nicht beglichen ist. Ich habe mich gefreut, dass wir mit dem Lied begonnen haben, Lobe den Herrn, meine Seele. Denn gerade, das war ja die Grundlage jetzt von diesem kurzen Monolog, das Gespräch mit seiner Seele, der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, der vergibt alle deine Sünden und Missetaten. Es hilft auch nicht, wenn wir uns das immer wieder einreden. Gott muss seine Bestätigung geben dazu. Er muss uns auch die Vergebung zusagen in seinem Wort durch seinen Geist. Das Gewissen hat mich dann auch mit meiner Schwester immer wieder mal gequält. Denn die Mutter hat ja dann gesehen, in ihrer Süßigkeitenkiste, da lagen Dinge, die zuvor in meiner Zuckertüte waren. Sie hat sie zur Rede gestellt. Wie kommt das hier rein? Hat sie nicht gesagt, das hat er mir geschenkt, damit ich den Mund halte. Nein, er hat nur gesagt, das hat er mir geschenkt. Und ich wurde dann dafür noch gelobt, dass ich so viel geteilt habe mit meiner Schwester. Habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Denn ohne den Vorfall hätte ich ihr natürlich viel weniger abgetreten. Ja. Und auch später, als wir selbst Kinder hatten, da hat meine Großmutter das mal zum Besten gegeben. Ja, weißt du noch, damals zum Schulanfang, da hast du viel mit deiner Schwester geteilt. Ich dachte, lässt sich nicht los. Immer wieder kommt das hoch. Ja. Aber wir wollen jetzt nochmal ein Versöhnungsbeispiel aus der Bibel uns ansehen. Vorher war es ein König, der Buße getan hat. Und hier ist eine einfache Frau aus dem Volk, die einzeln zu einem König geht. Und Buße tut, Schuld auf sich nimmt und vielen Menschen das Leben rettet. Ich möchte nicht die ganze Geschichte lesen, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Ich möchte nur die Namen nennen. Es ist David, schon zum König gesalbt, aber noch nicht eingesetzt in sein Amt. Er ist in der Wüste mit einer schlagkräftigen Guerillatruppe, 600 Mann hat er unter Waffen. Und er ist ein Mann, sehr vermögend. Er hat eine Herde von 3000 Schafen. Und da ist die Schafschur. Das ist so ein gewisser Höhepunkt in einer Firmengeschichte, wenn also, sagen wir mal, der Gewinn ausgeschüttet wird. Und der David schickt ein paar Leute hin und sagt, ey, kannst du uns nicht was abgeben? Meine Männer, die haben auch Bedürfnisse und wir möchten ja nicht alles rauben. Ja, und dann schickt er die weg mit bösen Bemerkungen, mit beleidigenden Äußerungen. Und der David, der zieht mit 400 Mann dorthin und will alle bestrafen. Ja, er sagt, alles, was männlich ist, soll getötet werden. Ein hartes Urteil, ne? Ich habe mal gelesen in der Zeitung der sächsischen Israel-Freunde, Elchaim, da war mal ein Artikel drin von einem Israel-Kenner. Und da ging es auch um Ehre und Beleidigung. Er hat geschrieben, wenn du einen Orientalen beleidigst, in der tiefsten Seele, dann wird er versuchen, sich zu rächen. Dann nimmt er kein Geld und nichts an, und er wird Rache üben in einer Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Da sind nicht nur die Araber gemeint oder die Juden, auch die Türken, die Griechen. Alles, was im Orient wohnt, in südlicher Sonne, wo wir sagen, die sind heißblütig, schnell auf der Palme. Ja, und der David, dem erging es hier so. Voller Zorn, und er sagt, alles, was männlich ist, soll getötet werden. Natürlich der Verursacher, auch der Nabal. Obwohl ja eigentlich alle anderen nichts dafür können, die bei ihm arbeiten. Seine Belegschaft, seine Schäfer, seine Mitarbeiter, seine Erntehelfer und wer auch immer. Ich habe das mal selbst erlebt, einen Orientalen zu beleidigen in der Brücke. War eine Gruppe von Afghanen, die waren schon länger dort. Und dann kamen 3 Iraner dazu. Gegen 4 machen wir mal Pause, gibt es was zu essen und zu trinken. Und 3:30 verschwanden die Iraner in der Küche, obwohl da dran steht, privat, kamen mit einem Stück Kuchen wieder und haben dort gegessen. Und da habe ich gesagt, so geht das nicht. 16 Uhr ist Pause. Da haben sie gesagt, Entschuldigung, den Kuchen hingelegt und sind verschwunden. Also es war keine wirkliche Entschuldigung. Sie waren tief beleidigt, dass ich sie vor anderen dort abgekanzelt heruntergeputzt habe. Auch nur vor den Leuten, die nach ihrer Meinung aus der hintersten Provinz kamen und ungebildet waren. Dagegen sie, die Iraner, die Perser, ein ganz altes Kulturvolk. Und dann diese Schmach. Gut. Auf die Rache haben sie verzichtet. Aber ich habe gemerkt, wenn man unter gewissen Umständen Leute beleidigt, sie kommen nicht wieder. Sie sind weg. Und man erreicht sie auch nicht wieder. Deshalb ist es gut, sich vorher alles zu überlegen. Eigentlich keine Zeit zum Überlegen, sondern wir müssen so entscheiden, wie der Geist da in uns ist, wie da es uns eingeht. Denn dann kann ich unmöglich sagen, wartet mal, ich muss erst mal in die Bibel gucken, mal nachlesen, was steht hier. Was soll ich euch jetzt sagen? Geht nicht. Wir müssen aus dem Bauch heraus entscheiden. Oder unser Herz, unsere Seele, unseren Herrn entscheiden lassen, der in uns wohnt. Ja, jetzt war die Abigail unterwegs, dem David entgegen. Denn irgendjemand hatte Wind davon bekommen. Da kommt einer und der wird uns alle niedermachen, zumindest alle Männer. Wird das Gut niederbrennen, wird alles rauben, die Frauen vielleicht versklaven. Und da zieht sie ihm entgegen, mit Geschenken. Es war mehr als in meiner Zuckertüte. Um Frieden zu bitten. Und nicht nur das. Denn sie sagt, auf mich allein, Herr, falle alle Schuld. Alles, was mein Mann verbockt hat, was er Böses getan hat, das will ich gern tragen. Ich nehme das auf mich. Und sie bittet um Vergebung. Sie kniet vor einem König. Bin auch überzeugt, dass sie sich vielleicht nicht kannten. Sie zog ihm entgegen und weiß nicht, wie wird er reagieren. Wird er das annehmen, die Geschenke, das Opfer? Vielleicht waren es auch gar nicht die Geschenke, die David berührt haben, die David zum Umdenken gebracht haben. Hier, ich gebe dir was, nur lass es aber gut sein. Es ist genau das, was deine Leute gefordert haben. Und nun gib dich zufrieden und kehr wieder um. Das hätte nichts genützt. Die Beleidigung, die Demütigung, die Verachtung hätte es nicht wieder gut machen können. Sondern dazu gehört eine bußfertige Haltung. Auf mich allein falle alle Schuld. So hat sie den David angefleht. Da habe ich auch gedacht, unser Herr im Garten Gethsemane, der hat ähnlich gebetet. Auf mich falle alle Schuld. Er hat gebetet, wenn du willst, Herr, kann der Kelch vorüberziehen. Aber nicht wie du willst, wie ich will, sondern wie du willst. Wenn du willst, dass ich die Schuld der Welt trage, so will ich diesen Weg gehen. Abigail sagt dann noch, es ist ein bösartiger Mensch, mit dem man nicht reden kann. Das gibt es auch. Dass wir bei Menschen, die sich einfach nicht versöhnen wollen, eintreten. Eintreten und die Versöhnung herbeiführen. Nicht als Richter, wo wir sagen, du bist schuld und du musst dich entschuldigen. Oder zu dem anderen, du musst die Entschuldigung annehmen, sondern wirkliche Versöhnung muss im Herzen geschehen. Und das kann viel Arbeit machen. Der Abigail hat es Arbeit gemacht. Zwei Menschen haben wir gesehen. Einen König, der Buße tut und um Versöhnung ringt. Und eine Frau, die einen König um Gnade bittet. In beiden Fällen wurde Kampf, Blutvergießen, Not und Leid verhindert. Wurden Menschenleben gerettet und bewahrt. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Unser Jesus hat sich aber auch nie auf Kompromisse eingelassen. Immer hat er eine klare und entschlossene Haltung gezeigt. Das hat die Abigail getan, das hat auch Heinrich getan. Und er, der Jesus, der sich so sehr für den Frieden unter den Menschen eingesetzt hat und für die Versöhnung sogar sein Leben hingegeben hat, sagt ein anderes Mal auch ein hartes Wort. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Wie passt das nun zur Versöhnung? In diesem Fall ging es ihm um eine klare Entscheidung zwischen Kindern und ihren Eltern. Wenn die Eltern den Weg der Kinder als nicht richtig erkennen wollen und sie davon abhalten. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, Wer seinen Vater und seine Mutter mehr liebt als mich, verdient es nicht, mein Jünger zu sein. Jesus hat aber nicht nur die Versöhnung gepredigt, er hat auch Schuld und Bestrafung deutlich angezeigt. Wer eines von diesen Kindern zum Bösen verführt, so wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Und den Hartherzigen und Habgierigen drohte er besonders schwere Sanktionen an. Weg mit euch, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Den Unversöhnlichen hat er Ähnliches verheißen. Wenn ihr den anderen verzeiht, was sie euch angetan haben, dann wird auch euer Vater im Himmel eure Schuld vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht verzeiht, dann wird auch euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Jesus hat selbst ernst gemacht mit dem, was er die Menschen lehren wollte. Was er auf seinem Leidensweg alles erdulden musste, die Menschen spuckten ihm ins Gesicht, geißelten ihn blutig, verhöhnten und peinigten ihn mit einer Dornenkrone und schließlich schlugen sie ihn ans Kreuz. Alle Schmerzen dieser Welt musste der Jesus in diesen Stunden auf sich nehmen. Aber er bringt es fertig, auch nach den schlimmsten seelischen und körperlichen Verletzungen noch um Versöhnung zu bitten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sieht im anderen nicht nur die äußeren Taten. Er schaut tiefer. Er sieht den Kern, das Herz der Menschen. Und er weiß, dass viele Fehlhaltungen und Reaktionen aus einem verletzten Herzen kommen, das nicht weiß, was es tut. Das im Unterbewusstsein gesteuert wird von so mancher Kränkung oder Verleumdung. Dafür gibt er sein Leben hin, dass die Menschen wieder versöhnt werden mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und vor allem mit Gott. Denn nur bei Gott kann die Menschheit Frieden finden. Nur im Aufschauen zu Gott können wir unsere inneren Verletzungen ausheilen, die heilende Kraft der Versöhnung neu entdecken. Jesus versöhnt den Menschen wieder mit sich selbst. Die in aller Öffentlichkeit bloßgestellte Ehebrecherin konnte wieder zu sich finden und in Frieden nach Hause gehen. Juden und Andersgläubige hat er ebenso miteinander versöhnt, wie er in seiner Person alle Feindschaft getötet hat. So im Brief an die Epheser. Und an die Kolosser schrieb Paulus, Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Jesus wohnen, um durch ihn alle zu versöhnen. Vor der Zeit unseres Herrn, vor Jesus Christus, kannte die Menschheit nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache und Vergeltung war ein ungeschriebenes Gesetz. Das war die normale Verhaltensweise unter Menschen. Gibt bis auf wenige Ausnahmen. Abigail zum Beispiel war so eine Ausnahme. Mit Jesus gab Gott der Menschheit ein neues Ziel. Mit ihm, dem Sohn, begann das neue Zeitalter. Eben die Versöhnungszeit. Wir leben in der Zeit der Gnade. Viele Menschen haben seitdem versucht, Jesu Lehre von der Versöhnung in die Tat umzusetzen. Und unzählige aus vielen Völkern haben das bestätigt, dass sie von Jesus Versöhnung erfahren haben und diese Versöhnung weitergeben und in Frieden leben. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Plakate gesehen, die der christliche Plakatdienst jetzt an einigen Stellen aufgehängt hat. Bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Bist du vorbereitet? Wenn das heute geschieht, morgen oder nächste Woche, bist du versöhnt mit dir selbst, mit deinen Brüdern und Schwestern, mit deinen Mitmenschen und mit deinem Gott. Nabal war nicht vorbereitet. Es wurde ihm berichtet, Abigail hat es ihm gesagt, was sie getan hat. Er hätte ja sagen können, oh, das hast du gut gemacht. Danke dir, du bist wirklich eine weise, kluge Frau. Nicht nur schön, nein, auch klug. Es heißt dann in der Schrift, und sein Herz wurde wie ein Stein, also es hat ihn hart getroffen, dass sie von seinem Vermögen so viel abgegeben hat. Er hatte 10 Tage Zeit, noch umzukehren. Denn 10 Tage später trat er vor seinen Gott. Unversöhnt. Ungesühnt. Schade um jeden Menschen, den es betrifft. Wer Christ ist, wer Christ sein will, also nach Jesu Botschaft leben will, wird die Echtheit seines Lebens an Jesu Auftrag messen müssen. Lebt versöhnt miteinander. Kritisiert nicht, verurteilt nicht. Vergebt einander, so wie ich euch immer wieder vergeben habe und vergeben werde. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Amen.